Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich habe vorhin, als ich gekommen bin und dieses Mikrofon übernommen habe, habe ich an der Technik darum gebeten, dass man bitte den Regler unten lässt, während gesungen wird, damit meine Stimme nicht so deutlich zu sehen ist. Jetzt bin ich froh, dass mich keine Kamera bei diesen Bewegungen aufgenommen hat. Das wäre noch viel wichtiger. Wunderbar. Ich will euch heute mit dem ersten Bild mal ein bisschen herausfordern. Kennt ihr den noch? Das ist Charlie Kirk, genau. Charlie Kirk war ein großer Influencer auf Deutsch, also einer, der viele Menschen beeinflusst hat. In Vergangenheitsform, weil er ja erschossen wurde. Aus meiner Sicht grundlos. Und der wahnsinnig viele Menschen beeinflusst, aber wahnsinnig viele Menschen verärgert hat. Wenn man sich ihn so anguckt, und offenbar habe ich bei Instagram so ein paar Filmchen angeklickt und mir ein paar Sachen angeguckt, die den Algorithmus dazu überredet haben, schon vor Jahren Videos von Charlie Kirk mir anzubieten, meine ich erlebt zu haben, dass er sich verändert hat über die Jahre hinweg. Und ich habe das mal so ein bisschen recherchiert, auch jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt nochmal nachgeguckt. Und tatsächlich hat er sich auch nicht nur was den Duktus betrifft, verändert. Also seine Argumentation ist aggressiver geworden. Seine Aussagen sind deutlicher geworden. Ich würde auch sagen, ausgrenzender geworden, exklusiver geworden. Aber auch seine Inhalte haben sich verändert. Er hat zum Beispiel noch 4 Jahre vor seinem Tod hat er sich für die Trennung von Kirche und Staat eingesetzt in den USA und fand das so richtig gut, Trennung von Kirche und Staat. Das hat er dann, also zumindest das letzte Jahr vor seinem Tod, nicht mehr gemacht, sondern da hat er ganz klar gesagt, das Christentum muss die Grundlage des politischen Systems in den USA sein, muss. Und man hat ja so ein bisschen den Eindruck, wer laut ist, hat Recht. Und wer gut reden kann, hat Recht. Und wer andere gut überzeugen kann, hat Recht. Und es ist eine wahnsinnig wichtige Fähigkeit, argumentativ gut zu sein, um Menschen für sich zu gewinnen oder für seine Sache zu gewinnen. Problem ist immer auch so ein bisschen spaltet. Und wenn da jetzt andere Leute sind, die nicht mitkönnen mit den Meinungen und mit den Überzeugungen, dann führt es zu Aggression. Und das ist ganz deutlich geworden bei Charlie Kirk. Bis dahin, dass mir jetzt Videos auf Instagram angeboten werden, wo Leute sagen, kill all Charlie Kirks. Bringt alle Charlie Kirks um. Und man fragt sich, was ist denn jetzt Wahrheit? Wer hat denn jetzt Recht? Die einen, die ihn als Gottgesandten, mindestens Propheten, gesehen haben, der eine ganze Nation erneuert, der ein ganzes Volk erneuert, der Menschen zurückführt zum Christentum, zu einer wirklich guten Staatsform, wo es allen Menschen gut geht. Und auf der anderen Seite diejenigen, die ihn radikal abgelehnt haben. Und hochinteressant finde ich, und darauf will ich im Moment hinaus, in beiden Gruppen gibt es Christen. Was ist denn jetzt Wahrheit? Was ist denn jetzt richtig? Auf welcher Seite seid ihr? Also müsst ihr wirklich nur für euch für euch reflektieren. Und das Problem da dabei wiederum, dass es auf beiden Seiten Christen gibt, bedeutet, dass es Spaltung gibt. Nicht nur in der Gesellschaft, auch in der Kirche, auch in den Gemeinden. Dass Menschen, ich glaube in den USA schon nochmal mehr als bei uns, aber bei uns ist es ja auch, komme ich nachher nochmal drauf zurück, bei uns gibt es ja auch Themen, die, die Christenheit spalten, die Gemeinden spalten und wo keine Einigkeit mehr da ist. Wo ist denn jetzt die Wahrheit? Wer hat denn jetzt recht? Und so ein bisschen meine Schwierigkeit beim Predigen ist genau das, dass ich ja sehr viel von meinen Überzeugungen, sehr viel von meinen Erfahrungen, sehr viel von meiner Persönlichkeit, sehr viel von meinem Charakter da einfließen lasse. Und ich predige gern, mache das wirklich gern. Und ich freue mich tatsächlich, ich freue mich, wenn ich gute Rückmeldungen bekomme. Ich freue mich, wenn es den Leuten gefällt. Aber gleichzeitig, und das ist auch die Wahrheit, frage ich mich, mache ich hier eigentlich mein Ding? Oder spreche ich wirklich von Jesus? Spreche ich wirklich von Gott? Wird es wirklich wahr, wenn ich predige, dass Gottes Wort durch mich spricht? Und wie sehr stehe ich dem eigentlich im Weg, wenn ich mir überlege, und auch das ist ganz ehrlich, das ist auch so, wenn ich mir überlege, was ziehe ich denn an? Wie komme ich denn am besten an bei den Leuten? Welchen Einstieg benutze ich? Wo kann ich einen Witz einbauen? Das macht mir alles Spaß. Das ist auch, glaube ich, eine Begabung bei mir da, muss ich sagen. Möchte ich sagen. Aber gleichzeitig frage ich mich und bitte tatsächlich meinen Herrn im Himmel, dass das nicht mein Antrieb wird. Denn auch in den Gemeinden habe ich das Gefühl, dass der Laute recht hat, dass die Gemeinden besonders gut dastehen, die den besten, nicht Chor, früher Chor, heute Band haben, die die beste Technik haben, die den coolsten Redner haben. Und da gibt es zumindest, wenn schon keine Spaltung, zumindest einen Wettbewerb zwischen den Gemeinden. Und diejenigen, die besonders hip sind, da laufen die Leute hin. Die haben Erfolg. Gleichzeitig frage ich mich, ob ich nicht auch so einer bin, der eigentlich auch seinen Erfolg genießt, wenn er auch nur sehr klein ist. Also wie predigen wir? Wie bauen wir Gemeinde auf? Was ist unsere Grundlage? Ich habe von einem Pastor gehört, der war ganz anders als Charlie Kirk. Der hat die Erfahrung gemacht, dass der war in verschiedenen Gemeinden und er hat immer wieder die Erfahrung gemacht, dass er abgelehnt wurde. Und er hat seine Erlebnisse damit auch mal so ein bisschen aufgeschrieben und hat geschrieben, und ich habe richtig gezittert und ich habe richtig Angst gehabt. Und ich habe mich richtig schwach gefühlt, als ich in die Gemeinde gekommen bin. Und er hat nur einen Tick gehabt, und das hat er auch immer wieder, aufgeschrieben. Er hat halt einen Tick gehabt, er hat die ganze Zeit von Jesus geredet. Manchmal sind beachtliche Dinge passiert, als er in Gemeinden gekommen ist. Aber manchmal ist er eben auch radikal abgelehnt worden. Und manchmal konnte man offenbar so richtig sehen, wie er gezittert hat. Und seine Predigten waren nicht sehr überzeugend. Und ich habe euch mal einen Text mitgebracht, den dieser Pastor mal geschrieben hat, wie er das empfunden hat. Das ist der Text. Als ich zu euch kam, Brüder, um euch das Geheimnis Gottes bekannt zu machen, tat ich das nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit. Denn ich hatte mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen, außer Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich fühlte mich sehr schwach bei euch, ich fürchtete mich und zitterte stark. Mein Wort und meine Predigt beruhten ja nicht auf der Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung von Gottes Geist und Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Er hat es, glaube ich, gemerkt, wer dieser Pastor war. Das war Paulus. Und wo es ihm besonders so ergangen ist, war in Korinth. Und das ist aus dem, steht unten drunter, aus dem ersten Korintherbrief, ein Brief, den Paulus dann, um auch die Sache aufzuarbeiten, an die Korinther geschrieben hat. Aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Weil ich die als besonders passend empfunden habe. Er sagt also, eigentlich, ich weiß, dass ich nicht überzeugend rede. Und ich merke das ja selber. Ich zittere manchmal, ich habe Furcht und ich komme in Schwachheit. Aber ich habe entschieden, ich habe für mich entschieden, nur Jesus zu predigen. Nur Jesus zu predigen. Und nicht menschliche Weisheit. Ich predige nur Jesus. Und da sind wir bei der ersten Frage in dieser Predigt. Wer ist denn Jesus für uns? Wer ist denn Jesus für dich? Was kommt euch in den Sinn? Überlegt mal so ein bisschen, wer ist Jesus für mich? Was für ein Bild habt ihr von Jesus? Was ist euch an Jesus wichtig? Und ich habe, in der Vorbereitung ist es mir auch so gegangen, wenn ich heute ein bisschen stotter oder heute ein bisschen zitter, dann liegt es daran, dass meine Vorbereitung für diese Predigt tatsächlich auch so war, dass ich mich ganz darauf konzentriert habe, Jesus zu predigen. Ich versuche es zumindest. Und in der Vorbereitung so ein paar Sachen dazwischen gekommen sind. Unter anderem bin ich vor 3 Tagen das erste Mal Großvater geworden. Und die Geburt war tatsächlich etwas schwierig und hat mich gedanklich beschäftigt. Meine Schwiegertochter musste nochmal in OP und so. Und dazu bin ich so ein bisschen gesundheitlich, also nicht stark, aber so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Habe gestern so ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, wo ich eigentlich noch mehr machen wollte und so weiter. Und ich dachte mir, vielleicht ist es genau richtig. Vielleicht bin ich heute mal nicht so gut vorbereitet wie sonst. Und dafür stelle ich ganz einfach Jesus in den Mittelpunkt. Und ihr müsst euch nur diesen einen Satz merken. Egal, was ich jetzt noch sage, ganz egal, was ich jetzt noch sage, ihr müsst euch nur Vers 2 merken. Ich habe mich entschieden, nichts anderes zu kennen als Jesus Christus. Ich habe mich entschieden, nichts anderes zu wissen als Jesus Christus. Ich habe mich entschieden, keiner anderen Wahrheit zu folgen als Jesus Christus. Und darum soll es jetzt gehen. Nochmal kurz zu der Frage, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Jesus denkt? Und ich habe mal eine KI, habe ich mal gebeten, mir ein Bild von Jesus zu malen. Habe ich gestern gemacht. Die soll mir mal ein Bild von Jesus malen. Und es kam tatsächlich Folgendes raus. Das ist so der Jesus. Ich glaube schon, dass er vom Gesichtsausdruck ab und zu so ausgesehen hat. Das glaube ich tatsächlich schon. Aber das ist so der Jesus, der uns alle mag. Das ist der Jesus, der alles für gut und richtig hält. Und das ist was heutzutage gepredigt wird. Gott findet dich gut, so wie du bist. Der nimmt dich an. Der ist freundlich. Der versorgt dich. Das ist so ein bisschen der Spruch, der da hinten auch steht, der ist mir vorhin aufgefallen. Danke, ich freue mich, Gott sorgt für mich. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und da ist heute immer so ein bisschen der Satz dabei, egal was du getan hast, egal was du tust, egal wer du bist, Jesus nimmt dich so, wie du bist. Und das ist auch nicht falsch. Also Jesus war ein weiser Mann und liebevoll und freundlich. Das steckt alles in diesem Bild drin. Und Jesus war auch ein großer Lehrer. Ich habe mal das zweite Bild machen lassen von KI und da habe ich eingegeben, mal mir mal ein Bild von Jesus, wie er seine Jünger unterrichtet. Und da ist dann Folgendes rausgekommen, auch hier, ne? Schöner, klarer Sternenhimmel, Jesus ist so ein bisschen angeleuchtet, alle hören ihm zu. Es gibt offenbar genug zu essen und zu trinken. spielt vielleicht das Abendmahl noch ein bisschen mit einer Rolle. Jesus lehrt seine Jünger. Ein großer Lehrer, der alles wusste und der alles erklären konnte. Ich habe ein Zitat von Bono mitgebracht. Kennt ihr Bono? Das ist der Sänger von U2, Riesenrockband. Und der Sänger von U2 hat irgendwann mal gesagt, dass Jesus ein großer Lehrer war und ein guter Mensch und dass das alles ist, kommt für ihn nicht in Frage. Dafür hat Jesus viel zu viele herausfordernde Sachen gesagt und viel zu viel gemacht, was einfach so ein guter Mensch und so ein großer Lehrer niemals machen würde, wenn es nur ein Mensch ist. Was meint Paulus jetzt also damit, wenn er sagt, ich habe mich entschlossen, nichts anderes zu kennen als diesen Jesus Christus? Ein Rabbi, ein guter Lehrer, ein Prophet, ein weiser Mann. Die Juden haben damals auch für möglich gehalten, dass Elia wiedergekommen ist. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht von diesem Jesus, von diesem großen Lehrer, der gesagt hat, ich und Gott, wir sind eins. Sagt es einer, der gut ankommen will? Sagt es ein guter Lehrer? Sagt es ein guter Mensch? Sagt es ein großer weiser Mann? Ich und Gott, wir sind eins. Wir gehören untrennbar zusammen. Damit sagt er, ich bin Gott. Und er sagt weiterhin, und denkt nochmal an den Einstieg von der Predigt, was ist denn jetzt wahr? Er sagt, ich bin die Wahrheit. Das hat er vielleicht an so einem Treffen, was hier abgebildet ist, gesagt. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Sagt es einer unter vielen? Sagt es einer, der sagt, ich habe die Wahrheit erkannt und teile sie euch mit? Die Wahrheit ist eine Person. Dieser Jesus Christus, von dem Paulus nicht aufhören kann zu reden, ist die personifizierte Wahrheit. Und das ändert eine ganze Menge an dem, wie wir über Jesus reden und denken sollten. Niemand hat die Wahrheit. Auch Charlie Kirk nicht. Auch die Gegner von Charlie Kirk nicht. Niemand hat die Wahrheit. Wenn, dann ist es andersrum. Wenn es gut geht, dann hat die Wahrheit uns. Dann gehören wir zu dieser Wahrheit, zu dieser personifizierten Wahrheit. Weil dann reden wir nicht mehr drüber, wer die Wahrheit hat. Und auch nicht so, dass ich habe die Wahrheit und du musst mir glauben. Und du hast die Wahrheit nicht und ich zeig sie und ich sag sie dir. Ich habe die Wahrheit, du musst mir glauben, du musst mir folgen. Sondern wir sind einer Person verpflichtet, der die Wahrheit ist. Und das stellt eine ganze Menge schon mal auf den Kopf, wie wir miteinander umgehen. Und es stellt unsere Spaltungen und unsere Aggressionen gegeneinander und unseren Streit in ein ganz anderes Licht. Wir haben nicht die Wahrheit. Wir folgen einer Person, der die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit, diese Person, die sagt, ich bin die Wahrheit, der sagt nämlich auch, weil ich die Wahrheit bin und ihr sie nicht habt, liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen. Ich finde, es wäre ein gutes Konzept gewesen für die Gegner von Charlie Kirk. Ich finde, es wäre ein gutes Konzept für Charlie Kirk gewesen. Und ich finde, es ist ein gutes Konzept für unsere Uneinigkeit und für unseren Streit untereinander. Zu sagen, ich habe die Wahrheit nicht. Ich darf meine Überzeugungen haben. Und du hast die Wahrheit auch nicht. Aber wir folgen gemeinsam demjenigen, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, es ist wahnsinnig viel und wahrscheinlich alles davon abhängig, wie wir uns zu diesem Mann in der Mitte darstellen. Was für ein Bild wir von dem haben. Und natürlich ist dieses Bild, sind diese Bilder von Jesus beeinflusst davon, was im Internet steht, was unsere Überzeugungen sind. Es wird ja alles in die KI gepackt und dann kommen solche Bilder raus. Und Bono sagt, der kann kein großer Mann gewesen sein. Nicht einfach nur ein Lehrer. Und er begründet es somit, also er begründet es damit, dass er einen Absolutheitsanspruch gehabt hat, aber er begründet es auch damit, und jetzt kommt ein Bild, ihr könnt gern die Augen zumachen, das einen ganz anderen Jesus zeigt. Und ich bin froh, dass die Kinder nicht mehr da sind. Ich habe mich vorhin noch erkundigt, ob die Kinder da sind oder nicht, aber ich fordere euch heraus, was dieses nächste Bild betrifft. Denn Bono sagt, kein großer Lehrer lässt sich so abschlachten und gleichzeitig behaupten, er sei Gott. Kein großer Lehrer macht sowas. Und Paulus sagt, ich predige nur Jesus Christus und den predige ich als den Gekreuzigten. Das ist kein Bild von KI, das ist ein Bild aus dem Film Die letzte Passion Christi. Und ich persönlich glaube, ich habe den Film gesehen, dass das, was wir in der Bibel lesen, über die Passion und über den Weg zum Kreuz von Jesus, dass das ungefähr dahin gemündet hat. Das ist ein gutes Bild. Das zeigt, wie er damals ausgesehen hat. Und in Jesaja 53 steht nicht umsonst, wir wenden unsere Augen ab von ihm. Wir haben uns abgewandt von ihm, weil wir das nicht ertragen konnten. Paulus sagt, ich habe mich entschieden, ich habe für mich beschlossen, ich predige Jesus Christus und den predige ich als Gekreuzigten. Und das ist nochmal ein Gamechanger, ein absoluter Gamechanger für unsere menschliche Weisheit, für unsere Wahrheiten. Denn wenn wir jemanden von einer Ideologie überzeugen wollen, von einer Wahrheit überzeugen wollen, dann kann man mit sowas nicht kommen. Das kannst du keinem anbieten. Wir verschließen unsere Augen davor. Und Paulus war sich dessen total bewusst. Paulus hat im Kapitel vorher an die Korinther geschrieben, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Es ist nämlich nicht unsere Kraft. Es ist nicht unsere Weisheit. Es ist Gottes Kraft, die da wirksam ist. Ich lasse das Bild übrigens stehen bis zum Ende der Predigt. Außer ihr sagt, ihr könnt es nicht mehr ertragen. So kann man keine Werbung machen. Für was werben wir denn? Für einen Jesus, der sagt, folge mir nach und hängt so am Kreuz? Machen wir dafür Werbung? Und es ist ehrlich gesagt, erlebe ich das so oder meine ich das so zu erleben, dass es auch in Gemeinden nicht mehr so attraktiv ist. In Kirchen nicht mehr so attraktiv ist, von diesem Gekreuzigten zu sprechen. Was schon hart. Ich habe von einem Beispiel gelesen, eine Gemeinde aus England, die haben diesen Satz, wir predigen Christus als den Gekreuzigten. Und da kam ein neuer Pastor, und dann stand da nur noch, wir predigen Christus. Und dann kam ein neuer Pastor und dann war das ganz weg. Ich weiß nicht, wie weit ihr seid in eurer Pastorensuche in Ulm. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wir haben beim Vorbereiten gedacht, wie wählt ihr denn aus? Was sind die Kriterien? Ein Redekünstler? Ein Junger, der gut aussieht, der die Leute anspricht? Oder spielt es eine Rolle, dass da einer vielleicht sagt, und ich kann es vielleicht nicht so gut, aber ich predige Jesus, den Gekreuzigten. wenn ihr das, wenn sich da einer findet, dann ist er tatsächlich total auf Paulus' Linie. Und Paulus sagt, dass an anderen Stellen, auch im Korintherbrief, wird es deutlich, dass dieses Wort vom Kreuz überhaupt nur in Schwachheit und in Furcht und in Zittern verkündet werden kann. Warum? Eine der ältesten Darstellungen von Jesus am Kreuz ist eine Karikatur. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da steht drunter, Alexamenos betet seinen Gott an. Und das ist eine Karikatur, die römische Soldaten irgendwie an irgendeine Wand gezeichnet haben. Und dieser Gekreuzigte, der da den Alexamenos da anbetet, der hat einen Eselskopf. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Wir beten einen Esel an. Da ist da einer, der Gott sein will und sich ans Kreuz schlagen lässt und auf diese Art und Weise stirbt. Geht's noch? Das widerspricht allen unseren Wertevorstellungen, allen unseren Überzeugungen von einem lebenswerten Leben. Alexamenos betet seinen Gott an, einen Esel. Und eben deshalb haben schon die ersten Christen nicht ein Kreuz als Erkennungszeichen gehabt, sondern einen Fisch. Das Kreuz war damals ein absoluter No-Go. Und auch bei uns ist es ja so, dass wir häufig ein Kreuz mit Diamanten, mit Steinen, Glitzern, aus Silber, aus Gold uns um den Hals hängen. Und da ist Jesus schon gar nicht mehr drauf. Natürlich ist Jesus auferstanden. Aber es ist ein Symbol geworden. Und wer das schönste Kreuz hat, der gewinnt. Und es ist ein Accessoire geworden. Aber was sich da abgespielt hat, das kommt nicht mehr so durch. Weil du das keinem erklären kannst. Weil diese Botschaft jede menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Hier geht es um das Handeln des lebendigen Gottes zur Rettung des Menschen. Was bedeutet, dass wir uns, egal was wir denken, egal welche Überzeugung wir haben, egal welchen IQ wir haben, egal wie stark wir sind, egal wie gut wir können nichts zu unserer Rettung beitragen. Nichts. Es war nötig, dass Gott seinen Sohn auf die Erde schickt, ihn ans Kreuz nageln lässt und sterben lässt, damit wir gerettet werden können. Das ist das Ende aller menschlichen Weisheit. Und es ist auch das Ende jeder menschlichen Überredungskunst. Das ist das Ende des Stolzes. Gott hat sich dorthin begeben, wo die menschliche Schuld buchstäblich in der Schande der Hinrichtung besiegelt wird. Das ist die Wahrheit über uns. Das ist die Wahrheit über jeden von uns. Es ist eine Kapitulation und es ist das Ende des Stolzes. Aber es ist auch, weil es das Ende des Stolzes ist, eine große Tür, die wir da aufmachen können. Weil es bei unserer Weisheit, bei unserer Wahrheit, bei unserer Kommunikation mit unseren Mitmenschen, bei unseren Spaltungen, bei unseren Unversöhnlichkeiten immer auch um unseren Stolz geht. Ich bin ein bisschen besser als der andere. Gut, vielleicht war seine Predigt besser, aber mein Hemd war schöner. Das war in Korinth auch das Problem. Da gab es ein paar, die konnten besser reden als Paulus. Und die Gemeinde hat gesagt, Paulus interessiert mich nicht, ich höre nur Apollo zu. Hier am Kreuz ist das Ende unseres Stolzes. Denn nichts zu wissen, was Paulus entschieden hat, ich weiß nichts, bedeutet alles von Gott zu erwarten. Und nichts von mir. Nichts zu wissen, heißt dem anderen auf Augenhöhe begegnen zu können. Denn wenn ich beschließe, ich weiß nichts, meine Weisheit ist nichts, dann ist es nicht mehr so entscheidend, welche Weisheit, welche Wahrheiten der andere vertritt. Wenn wir uns wirklich bei Jesus treffen und sagen, Jesus der Gekreuzigte, das ist unsere Mitte und daher definiere ich mich, dann ist es nicht mehr entscheidend, was der andere denkt. Und es bedeutet nichts zu wissen, ist, keinen Menschen mehr auszugrenzen. Keinen mehr auszugrenzen. Und deswegen ist es nicht zu wissen, der Beginn der Feindesliebe. Denn wenn Jesus für mich gestorben ist, als ich noch ein Feind Gottes war, was macht's dann, wenn er auch für andere Feinde gestorben ist? Und nichts zu wissen, heißt richtig anzubeten. Wir beten alle irgendwas an. Und ja, ich glaube, dass in Amerika ein paar Leute versehentlich Charlie Kirk und Maga angebetet haben, anstatt Jesus Christus. Und ja, ich glaube auch, dass ich an verschiedenen Stellen das Geschöpf und das, was Gott geschaffen hat, anbete und nicht denjenigen, der es geschaffen hat. Und deswegen nichts zu wissen, bedeutet keine Vorlieben zu haben, bedeutet richtig anzubeten, bedeutet den anzubeten, der es verdient hat und nichts anderes. Und daraus folgt für die Gemeinden, nichts zu wissen, bedeutet Einigkeit im Entscheidenden. Natürlich haben wir alle unseren Charakter und alle unsere besonderen Eigenschaften und alle unsere Überzeugungen und alle unseren Rucksack, den wir von unseren Eltern noch mitbekommen haben, unsere Prägungen, unsere verschiedenen Berufe, und das macht uns zu unterschiedlichen Menschen. Aber zu wissen, um wen es geht, und zu entscheiden, ich weiß nichts außer Christus, den Gekreuzigten, eint. Ich verfolge gerade, oder ich höre gerade, weil ich menschliche Weisheit schon auch schätze, und das irgendwie cool finde, ich höre gerade einen Podcast über die Philosophiegeschichte. Und der Podcast wurde irgendwie vor 4, 5 Jahren von Heinz-Peter Hempelmann und einem Kollegen begonnen. Und ich bin auch erst bei Aristoteles, aber das war schon sehr wertvoll bis dahin. Und an einer Stelle sagt Heinz-Peter Hempelmann, als es um Erkenntnis geht, dass die Bibel mit diesem Wort extrem sparsam umgeht. Extrem sparsam. Wenn Erkenntnis erwähnt wird, wenn menschliche Erkenntnis erwähnt wird, dann fast nur im negativen Zusammenhang. Wenn es positiv erwähnt wird, steht da, Gott hat mich erkannt. Und ich habe Jesus erkannt. Und noch was Zweites, wo es positiv erwähnt wird, das ist der Geschlechtsverkehr. Wo wir einem Menschen durch und durch nahe kommen. Näher geht's nicht. Und ansonsten ist Erkenntnis immer eher negativ konnotiert in der Bibel. Und Heinz-Peter Hempelmann sagt von daher, er ist extrem vorsichtig mit der Formulierung, ich habe etwas erkannt. Heinz-Peter Hempelmann, Theologieprofessor und Philosoph. Ich bin extrem vorsichtig mit dem Wort Erkenntnis. Offensichtlich ist er hier auf Paulus Linie. Denn Paulus sagt, ich habe entschlossen, nicht auf Rhetorik, nicht auf menschliche Weisheit zu bauen. Denn irgendwann ist ja irgendwer auch nochmal stärker und nochmal besser und nochmal rhetorisch geschickter und noch hübscher und noch die noch bessere Technik in der Gemeinde. Wo laufen wir denn hin? Paulus hat entschieden, ich weiß gar nichts. Außer Christus, den Gekreuzigten. Und dann ist mir noch Folgendes aufgefallen. Für Prediger, für euren Prediger, für euren zukünftigen Pastor sollte gelten, der Fokus liegt auf Christus und nicht auf Selbstdarstellung oder intellektueller Brisanz. Auf einer einfachen Botschaft, Christus den Gekreuzigten. Du bist Sünder, Jesus rettet dich und sonst nichts. Für uns Gläubige, der Glaube gründet sich nicht auf Argumente, sondern auf die persönliche Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und dazu können wir nichts beitragen. Der Glaube gründet sich nicht auf Argumente, nicht auf Überzeugungen, sondern auf die Begegnung mit dem gekreuzigten Christus. Und dazu haben wir nichts beigetragen. Und für die Gemeinden, die Kraft des Evangeliums liegt nicht in der Frage, wie hip sind wir und wie veraltet sind wir, sondern liegt einzig und allein in der Einfachheit und Tiefe, nicht in der Verpackung. Und Paulus schreibt im Korintherbrief übrigens auch, guckt euch mal um in eurer Gemeinde. Sitzen da die Starken? Sitzen da die Wohlhabenden? Sitzen da, ihr seid doch alle ein bisschen besonders. Schreibt Paulus an Korinth, ihr seid doch alle ein bisschen besonders. Guckt euch doch mal um. Und das ist eine Wahrheit im Evangelium. Es kommt nicht auf uns an. Es kann nur auf die Kraft und den Geist Gottes ankommen. Und deswegen steht in der Offenbarung, im Sendschreiben an Philadelphia, ich habe dir eine offene Tür gegeben. Denn du hast schöne Gottesdienste. Nee, das steht da nicht. Da steht im Gegenteil, du hast eine kleine Kraft. Ich habe dir eine offene Tür gegeben, sagt Gott, der Herr aller Herren. Ich habe dir eine offene Tür gegeben, denn du hast eine kleine Kraft. Und zu Paulus sagt er, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die Wahrheit vom Kreuz. Und dann habe ich mir noch zum Schluss angeguckt, welche Gemeinden wachsen eigentlich und welche wachsen nicht. Und was hat es, und in welcher Kultur wachsen Gemeinden und in welcher Kultur wachsen sie nicht. Und interessant ist, dass die verfolgten Gemeinden wachsen. Und unsere hier, unsere reichen Gemeinden, denen es gut geht, die Gebildeten, auch die großen Gemeinden wachsen ganz, ganz, ganz häufig nur durch Zustrom aus den kleineren Gemeinden. In unserer reichen Welt mit viel Weisheit, mit viel Erkenntnis, mit viel guter Technik, mit viel guter Rhetorik wachsen die Gemeinden offenbar schlechter als in Asien, in Südamerika und in Afrika. In Asien kommen ungefähr 20.000 bis 40.000 Leute pro Tag zur Welt. Nicht zur Welt, sondern zum Glauben. Zur Welt kommen noch ein paar mehr. 20.000 bis 40.000 jeden Tag. Und es gab in den letzten 25 Jahren mehr Bekehrungen als in der gesamten Menschheitsgeschichte. Nur halt bei uns nicht. Paulus hat gesagt, ich habe entschieden, nur Jesus zu predigen und den als Gekreuzigten. Amen. Ich möchte mit uns beten und dann beten wir anschließend das Vaterunser. Herr Jesus, wo wäre ich, wenn du nicht für mich gestorben wärst? Wenn du dein Leben nicht für mich gegeben hättest? Und wo wäre ich, wenn du nicht auferstanden wärst und jetzt hier mitten unter uns? Ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Und ich preise dich und den Vater für alles, was du für mich getan hast. Und dass du mich angenommen hast, als ich noch ein Feind war. Und ich bitte dich, dass ich und dass wir als Gemeinde und Gemeinden genau das predigen. Dass du alles gegeben hast und dass wir nichts mehr tun müssen. Und Herr, da wo wir unsere eigenen Überzeugungen, unsere eigenen Weisheiten in den Vordergrund gestellt haben, da vergib du. Da vergib du mir. Und ich bitte dich, dass wir Menschen so begegnen können, wie du uns am Kreuz begegnet bist. Und dazu gib du uns deine Gnade. Und ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie wir mit dem Vater reden können. Und alles, was uns bewegt, wollen wir jetzt in dein Gebet packen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und der Friede Gottes, der alle menschliche Vernunft übersteigt, erhalte eure Gedanken und eure Herzen in Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Amen.